Pressing, der DNN Fußball Talk.
Herzlich willkommen zur 7. Folge von Pressing, dem DNN Fußball Talk. Mein Name ist Mario Thiel und mir zur Seite stehen wieder Stefan Schramm und Jochen Leimert, die beiden Redakteure hier im DNN Sport. Wir wollen über Frauenfußball sprechen heute und haben uns dafür Kathleen Freude eingeladen, die langjährige Spielerin vom FFC Fortuna Dresden, und sie hat uns ihren Trainer mitgebracht, Steve Maschig.
Ja, Steve, eine Entscheidung bewegt den Frauenfußball in Dresden. Du bist schon lange dabei, 6 Jahre beim ersten FFC Fortuna, und jetzt hast du doch mitgeteilt, dass du den Job abgibst. Erklär uns die Gründe, warum?
Ja, im Sommer ist quasi Schluss. Ich tue das Ganze mit den Tränen in den Augen natürlich irgendwie verfolgen, weil ich die Aufgabe sehr, sehr gern begleitet habe und ja auch noch begleite bis zum Saisonende. Es hat verschiedene Gründe. Ich habe zum einen gemerkt, dass ich halt gesundheitlich an Grenzen gestoßen bin, in der Höchstzeit mit den Eislöwen, wo ich hauptberuflich angestellt bin, und natürlich dann auch die Aufgabe bei den Mädels. Zum anderen ist einfach die Belastung sehr, sehr groß und man kann nicht beides miteinander so kombinieren, wie es der Sache gerecht werde. Die Mädels, die haben es verdient, dass man bei jedem Training, bei jedem Spiel dabei ist, und man muss ehrlich sein, wenn wir Heimspiel haben mit den Eislöwen, dann kann ich halt nicht zum Training kommen, dann kann ich auch nie beim Spiel dabei sein. Und die Mädels spielen jetzt in der Regionalliga, die bringen Woche für Woche eine super Leistung, sind engagiert, also haben die es auch verdient, dass da ein Trainer ist, der 100% mit den Gedanken und mit der Zeit bei denen ist. Das kann ich nie leisten, und ich wünsche mir, dass sie dann in der Zukunft dort jemanden haben, der das noch mehr umsetzen kann und füllen kann.
Deine Aufgaben bei den Eislöwen, dem Eishockey Zweitligisten in der Stadt, sind noch umfangreicher geworden oder werden es jetzt? Kannst du kurz dazu was sagen?
Ja, bei den Dresdner Eislöwen bin ich zum einen für das Sponsoring tätig, für das Ticketing und seit neuestem auch für Thema Nachhaltigkeit. Und als Prokurist werden natürlich die Aufgaben jetzt auch nie weniger, auch die Verantwortung wird nie weniger. Und da will man natürlich auch ganz klar gerecht werden, weil auch die Aufgabe mich natürlich ausfüllt.
Die Saison macht gerade Pause bei den Eishockeyspielern. Also kannst du dich die nächsten Wochen noch auf den Abstiegskampf konzentrieren? Ja, wie sieht's da aktuell aus?
Ja, wir haben noch ein paar Spiele vor der Brust von uns und Möglichkeiten, dort Spiele zu gewinnen. Wir gehen natürlich dort optimistisch in die Sache herein, wollen dort die maximale Punktausbeute holen, die zu Buche steht letztendlich. Die Mädels ziehen gut mit im Training, wir sind dort eine Einheit und fokussieren uns ganz klar auf die nächsten Spiele und wollen dort das Maximum rausholen. Die sind beim Training dabei, die Mädels, die bringen 100% im Spiel, und die Zeit, die wollen wir gemeinsam genießen und natürlich erfolgreich bestreiten.
Ja, Kathleen, nach 4 Jahren Pause seid ihr wieder in der Regionalliga Nordost dabei. Es ist nicht einfach, dort zu bestehen. Habt ihr euch vorstellen können, dass es doch so schwer ist, dort die Klasse zu halten?
Dass es schwer wird, wussten wir. Wir haben inzwischen Mannschaften dabei, die Profibedingungen haben. Das ist ein ganz großer Unterschied im Gegensatz zu uns. Wir trainieren 3-mal die Woche. Viele Mädels, die studieren, arbeiten oder gerade ihren Abitur machen. Das ist schon nicht alles immer unter einen Hut zu bekommen.
Am 2. Juni endet die Saison. Ist, glaube ich, Heimspiel gegen Türkgücüspor Berlin. Ich habe mal nachgeschaut. Wie zuversichtlich seid ihr denn, dass ihr dann was zu feiern habt?
Ich denke, wir haben in der Winterpause einen guten Schritt gemacht. Wir haben uns weiterentwickelt als junge Mannschaft. Und ich denke und hoffe, dass wir am letzten Spieltag was zu feiern haben und dann einen Klassenhalt geschafft haben.
Steve, die Möglichkeiten, die Kathleen hat schon angesprochen, sind in der 3. Liga, in der Regionalliga Nordost, das ist die 3. Liga beim Frauenfußball, sehr unterschiedlich. Union Berlin, Viktoria Berlin oder auch die 2. von Jena, die sind doch ein ganzes Stück voraus den anderen Mannschaften. Wie verarbeitet denn eine Mannschaft eine 0-8-Niederlage, wie es ja jüngst auch deine Mannschaft hat einstecken müssen?
Ja, solche großen Niederlagen sind natürlich nicht schön. Allerdings muss man es realistisch einschätzen. Die Bedingungen sind unterschiedlich, das wissen auch die Mädels, das wissen wir, das weiß unser Umfeld. Und deswegen ist so ein 0 zu 8 gegen Union Berlin nicht schön, aber einfacher wegzustecken als ein 1 zu 2 oder 0 zu 2 bei Bischofswerda, wo wir gewinnen wollten und was eine Mannschaft ist auf Augenhöhe und wo wir siegen müssen, wenn wir die Tabelle weiter nach vorne wollen.
Nun ist es sehr schwierig gewesen, diesen Aufstieg zu schaffen in die Regionalliga, jetzt auch ein harter Kampf, dort drin zu bleiben. Trotzdem bist du schon 6 Jahre hier dabei, machst den Job offensichtlich mit Leidenschaft. Was macht ihn denn so besonders, so reizvoll für dich?
Ja, die Mädels bringen letztendlich so viel Leidenschaft mit rein. Die sind fleißig, die haben Lust, Fußball zu spielen, sind immer wieder bedingungslos dabei im Training, ohne zu diskutieren. Und das ist natürlich für einen Trainer letztendlich eine schöne Aufgabe. Die sind sehr dankbar und am Ende sind wir halt ein großes Team, eine große Familie. Und das macht es letztendlich aus, dass man sich wohlfühlt und dass man mit Leidenschaft, mit Herz und natürlich auch mit sehr viel Zuversicht dabei ist.
Früher warst du in Weixdorf, habe ich mir erzählen lassen. Hast du da auch schon eine Damenmannschaft betreut oder ist das bei Fortuna die erste Frauenmannschaft, die du übernommen hast?
Nein, in Weixdorf habe ich zunächst Kindermannschaft im Kleinfeldbereich trainiert. 7-Jährige bis hin zu 12-Jährigen. Dann später habe ich mal den Sprung gemacht, als ich selber als Fußballer aufhören musste, die erste Mannschaft in Weixdorf zu trainieren, also eine Männermannschaft, und bin dann den Schritt wieder zurückgegangen in den Nachwuchs, habe dann Großfeldmannschaften trainiert und die Mädels bei Fortuna ist die erste Frauenmannschaft und ich muss sagen, eine Riesenbereicherung für mein Trainerleben und für mein persönliches Leben.
Und wie kam es zu dem Wechsel zu Fortuna?
Meine Frau, die Laura Beck, die hat damals bei Fortuna Fußball gespielt in der Regionalliga. Und ja, die hat mir von dem Problem berichtet, dass ihr Trainer keine Zeit mehr hat, wenig zur Verfügung steht, dass die Saison auch damals nicht so einfach lief. Und da wir ja gemeinsam auch Zeit verbringen wollten und ich sowieso Zuschauer war, hat sich das eine dann ums andere ergeben. Und der Kontakt ist entstanden, dass ich quasi die Mannschaft als Trainer übernehme. Und die Laura ist nicht mehr dabei, aber ich.
Kathleen, was ist er denn so für ein Typ da? Steve als Trainer, ist er ein harter Hund, ist er umgänglich, ist er fordernd, ist er locker, wie muss man ihn sich auf dem Platz beim Training und an der Seitenlinie während des Spiels vorstellen?
Ich bin gespannt.
Also, ich muss kurz überlegen, was ich sage. Nein, also, er ist ein guter Trainer, harter Hund auch, aber ich denke, er feiert auch sehr gerne mal mit uns und ist sehr gerne auch mal locker drauf und wir hatten schon den ein oder anderen schönen Ausflug, Abschlussfeiern und ich denke, da ist er immer gut mit dabei.
Wie bist du denn selbst eigentlich zu Fortuna Renitz gekommen als Kind? Wie ging das los mit dem Fußball? Weil man geht ja, in der Regel gehen viele Leute davon aus, ja, Mädchen, die gehen zum Turnen, die gehen zum Schwimmen, zur Leichtathletik oder Eiskunstlauf gibt es auch in Dresden. Wie ist es bei dir zum Fußball gekommen?
Ich wurde mal bei Dynamo angesprochen, weil ich da immer nach den Spielen mit ein paar Jungs auf dem Rasen rumgebäppelt habe. Und da hat mich jemand angesprochen. Da habe ich erst ein halbes Jahr bei der E3 bei Dynamo mittrainiert. Habe dann beim SSV 1992 gespielt, bis Ende der D-Jugend. Und bin dann zur C-Jugend 2000 zu Fortuna gewechselt. Da hatte mich dann damals der Eggy angesprochen, also meine Mutti. Und seit 2000 spiele ich bei Fortuna.
Und hast trotzdem immer noch ein Herz für Dynamo. Erzähl mal, dein erstes Spiel im alten Harvey-Stadion war ja nicht so erfolgreich. Ich habe gelesen, ja, es hat noch Nachwehen gegeben da. Aber trotzdem ist immer irgendwie sein eine schwarz-gelbe Sympathie geblieben.
Tatsächlich, mein erstes Spiel war Bundesliga gegen Frankfurt. Da hat Dynamo 2-0 verloren und da ist halt in Erinnerung geblieben, dass sich da von Frankfurt welche ausgezogen haben und nackig auf dem Zaun saßen. Und danach wollte ich immer wieder mit zu Dynamo.
Obwohl du 2 Tage geweint hast, weil das Spiel verloren ging?
So ungefähr, ja. Also ich war sehr lange traurig. Alle anderen haben mich immer versucht, nach dem Spiel zu trösten. Es hat nichts geholfen, aber ich bin schwarz-gelb treu geblieben.
Wenn man Frauenfußball sich anschaut, da gibt's viele Leute, die haben so gewisse Vorurteile, die nehmen das nicht so richtig ernst. Es hat sich aber trotzdem vieles positiv entwickelt. Die Akzeptanz ist heute viel höher. Wie hast du das über all die Jahre erlebt? Du bist, glaube ich, die Älteste im Team bei euch?
Ja, ich bin die Älteste. Ich denke, die letzten Jahre hat sich das sehr weiterentwickelt, der Frauenfußball. Man kann sich inzwischen schon besser angucken. Ich fand, früher sah es nicht so nach Fußball aus. Aber inzwischen, gerade wenn man sich die Bundesligaspiele anguckt oder Nationalmannschaft, das sieht schon gut aus. Man kann es natürlich nicht mit dem Männerfußball vergleichen, weil es einfach nicht so schnell ist. Aber ich denke, dafür lassen sich die Frauen nicht ganz so theatralisch fallen wie die Männer.
Wie sind denn die Mädchen in der Mannschaft, auch als du noch jünger warst, wo man ja vielleicht auch als Persönlichkeit noch nicht so gefestigt ist, wie seid ihr da mit dieser Geringschätzung, die mitunter ja, so ein paar Machos dieser Variante des Fußballs entgegengebracht haben, umgegangen? Wart ihr verärgert? Wart ihr frustriert? Habt ihr das an euch abperlen lassen? Kann man das in jungen Jahren schon oder muss man sich da erst so ein dickes Fell wachsen lassen?
Also mich persönlich hat das eigentlich nie gestört. Also klar, man hat manchmal ein paar blöde Sprüche gekriegt, aber das hat mich jetzt eigentlich nicht so interessiert, weil ich bin unter Jungs groß geworden und da...
Gibt's einen blöden Spruch zurück?
Gibt's einen blöden Spruch zurück, genau.
Richtig. Ja, Steve, wie siehst du das? Hat sich das auch in deiner Wahrnehmung verbessert, dass man nicht mehr so oft blöd angemacht wird oder belächelt wird? Ist das auch deine Erfahrung, dass die Akzeptanz höher ist, nicht nur die Übertragungszeit im Fernsehen?
Also ich denke, dass die Akzeptanz schon größer geworden ist. Man sieht es jetzt, wie du gesagt hast, an der Übertragung im Fernsehen, die Frauenbundesliga, auch die zweite Liga, die ist sehr professionell strukturiert. Und dort wird toller Sport geboten. Ich denke, es gibt immer wieder so ein paar einfach gestrickte Menschen, die einfach über ihren Horizont hinausschauen wollen. Da wird man wenig Akzeptanz erreichen. Aber ich habe wenig Probleme bislang erlebt damit als Trainer von der Frauenmannschaft. Die meisten haben gefragt, wie ist es? Man hat natürlich auch mal den inneren flapsigen Spruch bekommen, ob man gemeinsam duschen geht und sowas. Aber die meisten verstehen, dass es um Sport geht. Und die Mädels, die bieten auch einen tollen Sport. Und jeder, der es kritisch gesehen hat, den habe ich eingeladen zum Fußball, zu unserem Spiel. Und die Vierte kommen auch wieder und schauen sich immer wieder Spiele an von uns.
Nun ist ja die Fußballhochburg Dresden nicht gerade als Hochburg des Frauenfußballs bekannt. Dabei gibt es ja seit 1978 schon Frauenfußball in der Stadt. Damals war Dresden, glaube ich, sogar in einer Vorreiterrolle in der DDR. Woran liegt das, dass diese Rolle dann doch nicht über die Jahrzehnte zu einer besseren Entwicklung, nachhaltigeren Entwicklung geführt hat, dass man jetzt eben nicht zu den Zentren des Frauenfußballs in Deutschland oder im Osten gehört, dass da andere die Nase vorne haben?
Oh, das gibt sehr viele Gründe natürlich, wie es immer so ist bei Problemen. Zum einen, denke ich, hat man in der Vergangenheit vielleicht nicht optimal Leistung bringen können und Leistungsbedingungen stellen können für den Frauenfußball und für die Nachwuchsmannschaften. In der späteren Entwicklung hat es auch eine Bewandtnis mit dem Sächsischen Fußballverband, der Leipzig als klares Zentrum für den Frauenfußball in Sachsen bestimmt hat und ja dann auch alle Talente delegiert nach Leipzig. Später ist dann noch die Sportschulplätze für Mädchen hier in Dresden abgeschafft worden und in Chemnitz auch abgeschafft worden. Und das ist natürlich nicht förderlich für Fußball in Chemnitz oder auch in Dresden, dort den Frauenfußball voranzutreiben. Auch Dynamo Dresden hat sich lange nicht auf die Fahne geschrieben, dort vorne wegzugehen. Und Fortuna Dresden ist natürlich nicht so namhaft wie jetzt ein Bundesligist oder ein potenzieller Bundesligist. Und ich denke, da schon der große Unterschied zu anderen Städten, zu anderen Bundesländern und auch jetzt in Sachsen zu sehen, der Unterschied zu Leipzig.
Kathleen, du warst im Januar 2021 im ZDF-Sportstudio, bist seitdem auch so ein bisschen das Gesicht des Dresdner Frauenfußballs. Fühlst du dich so? Wie kommst du mit der Rolle klar?
Also, sehen tue ich das jetzt nie unbedingt so. Ich stehe jetzt auch nie so gerne in der Öffentlichkeit oder im Mittelpunkt. Ich bin da eher immer so etwas zurückhaltend, aber ja. Sportstudio war auf alle Fälle eine tolle Erfahrung. Auch wenn Corona war und da jetzt dort nie so viel möglich war und alles etwas eingeschränkt, war aber trotzdem auf alle Fälle schön.
Du hast im Laufe der vielen Jahre, ich glaube, schon über 550 Spiele gemacht für Fortuna Dresden, hattest irgendwann mal gesagt, naja, Regionalliga-Aufstieg, okay, es wäre schon schön, wenn ich noch ein Regionalliga-Jahr spielen könnte. Jetzt seid ihr in der Regionalliga, da sagst du bestimmt, du willst dann doch noch ein bisschen, ein paar Jährchen weitermachen. Gibt's da schon ein Ziel, wie lange du noch aktiv bist?
Ein Ziel gibt's tatsächlich nicht. Also, wenn wir den Klassenerhalt schaffen, auch wenn wir nicht schaffen, auf alle Fälle noch ein Jahr. Mal gucken, wie der Gesundheitszustand ist, Fitness. Vielleicht auch noch ein zweites Jahr.
So ein Abstieg wäre jetzt auch kein besonders toller Zeitpunkt für ein Karriereende, um Himmels Willen. Also mal davon abgesehen, dass er nie absteigt, logisch.
Das ist richtig, nee, also mit einem Abstieg kann man nie aufhören.
Wird es danach vielleicht sogar eine Trainerin Kathleen Freude geben?
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, ob ich eventuell mal Trainerin werden möchte. Da lasse ich es einfach alles auf mich zukommen und rankommen und erstmal noch ein bisschen Fußball spielen und dann weitersehen.
Okay, Steve, in der dritten Liga hat man schon das Thema Trainieren der Mannschaftstruppen unter profiähnlichen Bedingungen. Union Berlin hatten wir vorhin angesprochen. Da habt ihr in dieser Saison 0-14 Tore kassiert. Das ist schon Wahnsinn. Was muss man sich tun, um bei Fortuna Renitz vielleicht irgendwann mal ähnliche Bedingungen zumindest zu erreichen?
Grundlegend brauchen wir erstmal einen Platz und eine Sportanlage, wo wir halt heimisch sind. Aktuell trainieren wir auf der Wurzener Straße. Das Licht ist eine Katastrophe. Der Platz ist eine Katastrophe. In der Öffentlichkeit wird darüber debattiert, ob dort eine Schwimmhalle gebaut wird. Und solange diese Grundlagen nicht geschaffen sind, sehe ich sehr, sehr schwer für einen Frauenfußball sich zu etablieren. Wir haben das Glück, dass wir bei Dynamo auf den Kunstrasen noch trainieren dürfen, was für den Frauenfußball-Regionalliga jetzt bei uns ein Riesenvorteil ist. Dadurch fallen nicht so viele Trainings aus. Aber unsere zweite Mannschaft, unsere Nachwuchsmannschaften, die haben manchmal im März oder auch im April, wenn das Wetter nicht so gut ist, oder Februar, einfach kein Training wochenlang, weil der Platz nicht bespielbar ist. Mal abgesehen davon, dass das Licht eine Katastrophe ist und man dort nicht richtig trainieren kann. Also die Bedingungen sind sehr, sehr schlecht. Du hast ja schon gesagt, wo wir Union Berlin empfangen haben. Auf der einen Seite sind wir stolz, gegen Union spielen zu dürfen, gegen die Profibedingungen, die dort herrschen. Auf der anderen Seite schämt man sich, ehrlich gesagt, dass wir die Gäste ja einer baufälligen Anlage begrüßen müssen. Das ist ja nicht nur der Platz, sondern am Ende auch die Kabinen. Es gehört einfach dazu, dass man sich die Kabinen nicht teilen, die Duschen nicht teilen muss, dass man dort nicht schauen muss, ob noch eine andere Mannschaft vorspielt und dann kaum noch Kabinen zur Verfügung stehen und sich die Physiotherapie auf dem Gang befindet. Und wir in Dresden haben zum Glück noch, oder Pech, noch keine Physiotherapeuten dabei, aber das gehört halt ab der Regionalliga dazu. Und das sind so die Sachen, die sich grundlegend ändern müssen.
Was man so hört, ist ja aber vielleicht ein bisschen Besserung in Sicht. Stichwort Heinz-Steier-Stadion. Habt ihr da irgendwelche Signale, wann ihr dort wieder auflaufen könnt?
Ja, also wir haben vor dem Umbau vom Heinz-Steier-Stadion dort drin gespielt. Und nach meinem Kenntnisstand ist es auch so, dass wir dort zurückkehren und unsere Heimspiele auch wieder im Heinz-Steier-Stadion austragen dürfen. Das ist natürlich dann Top-Bedingungen. Und dann ist es auch repräsentativ. Aber die Trainingsbedingungen, das ist ja, der Sportler schafft seine Grundlagen im Training und nicht im Spiel. Dort erntet er dann die Früchte. Und da ist die Grundvoraussetzung, die geschaffen werden müssen, dass wir eine Sportanlage haben, die ganzjährig bespielbar ist, die Zeiten genügend zur Verfügung gestellt werden, dass dann auch die Sportlerinnen letztendlich trainieren können und wir die Trainingszeiten anbieten können.
Eine weitere Professionalisierung, so ist es ja vielleicht irgendwo auch gedacht oder erhofft, könnte ja auch eine Kooperation mit Dynamo Dresden bringen, die es ja jetzt seit einigen Monaten nur mittlerweile schon wieder gibt. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Wie sehr profitiert ihr davon?
Ja, die Kooperation mit Dynamo Dresden ist zum einen eine Chance, aber auch eine Chance, die wahrscheinlich leider vertan wurde von Seiten von Dynamo Dresden. Wir profitieren in dem Maße, dass wir auf dem Kunstrasenplatz vom Nachwuchszentrum trainieren dürfen. Immer wenn Dynamo den Platz nicht braucht. Das bietet uns die Chance, dass wir dreimal die Woche auf dem Kunstrasen trainieren dürfen, bei sehr guten Bedingungen, auch dort teilweise Spiele machen. Das hilft uns enorm und ist auch eine Kooperation, wie wir sie uns sehr gut vorstellen können, was auch Dynamo Dresden ja nichts kostet, was ja ein großer Angst ist, der in Fankreisen herrscht. Andererseits muss man auch klar sagen, dass da eine Gelegenheit, denke ich, verpasst wurde. Auf der Mitgliederversammlung hat Dynamo Dresden drei verschiedene Szenarien vorgestellt. Man hat dazu unterschiedliche Argumente gebracht und den Mitgliedern präsentiert. Und leider ist es ja dann dafür entschieden worden, dass man eine eigene Mannschaft in der Stadt Oberliga gründet. Ob das der richtige Weg ist, wird sich für die Zukunft zeigen. Entscheidend ist natürlich immer, dass es Personen gibt, die mit Leidenschaft, die mit Herz Projekte vorantreiben. Das sehe ich aktuell noch nicht hier in Dresden. Und ich sehe eher, dass es ein kleines Übel ist, was die Fans oder was der Verein gewählt hat, um die Auflagen für die DFL zu erfüllen. Und da hätte ich mir schon viel mehr Unterstützung gewünscht und hätte mir auch gewünscht, dass wir die Kooperation intensiver fortsetzen können und weiterentwickeln können.
Hast du da Sorge, dass ihr als Fortuna Dresden dann irgendwie dann links liegen gelassen werdet, sobald ihr nicht mehr gebraucht werdet in der Kooperation?
Das Gefühl habe ich schon. Ist auch ganz klar, wenn wir als Fortuna Dresden eine Kooperation mit Dynamo haben oder möglicherweise auch als Dynamo Dresden spielen, haben wir eine ganz andere Präsenz, eine andere Reichweite, eine Akzeptanz und haben auch eine Möglichkeit, Spielerinnen nach Dresden zu locken, weil es natürlich für alle eine Ehre und man mit Stolz ja für Dynamo spielt. Kattel spielt auch mit Stolz für Fortuna, aber genauso hätte auch jedes Mädel bei uns in der Mannschaft oder ich als Trainer sicherlich das mit Stolz das Amt oder mit Würden das Trikot von Dynamo Dresden getragen. So tragen wir unser Trikot für Fortuna weiter, sind da sehr stolz drauf und versuchen dort natürlich das Beste zu erreichen, was möglich ist. Aber es ist nicht einfacher geworden dadurch.
Kathleen, du bist Dynamo-Fan bekanntermaßen. In deiner Brust schlagen da zwei Herzen, sowohl für Fortuna als auch für Dynamo. Wie siehst du diese ganze Entwicklung aus deiner Sicht?
Ich persönlich finde es sehr schade, dass auf der Mitgliederversammlung für quasi Variante 1 gestimmt worden ist, im Kleinfeld in der Kreisoberliga anzufangen. Weil es einfach in Dresden, es gibt Mädels, die Fußball spielen, es gibt auch bestimmt viele Mädels, aber für so viele Mannschaften, inzwischen macht ja jeder Verein irgendwo eine Frauenmannschaft auf, ist halt nur Breite, aber nichts halt für die Spitze und das wird den Frauenfußball in Dresden halt einfach auch nicht weiterbringen. Ich denke, wir in der Regionalliga geben schon unser Bestes und trainieren dafür ja auch viel. Aber es kommt halt wenig nach. Also selbst im Nachwuchs kommt wenig nach. Und wenn man viele gute Talente hat, dann gehen die inzwischen ja die Wege in Nachwuchsleistungszentren. Und das ist halt schon sehr schade.
Ihr seid ja nun in Dresden der Leuchtturm im Frauenfußball, wenn man das so möchte. Wie bewertest du insgesamt den Unterbau? Ich meine, es gibt Johannstadt, gerade in akuten Abstiegsnöten in der Landesliga. Dann gibt es noch eine Landesklasse drunter. Aber so richtig viel ist ja da in Dresden gar nicht an Unterbau, der euch was am Ende sogar nützen könnte vielleicht.
Um ehrlich zu sein, ist da glaube ich gar nichts, was uns nützen könnte. Das soll jetzt auch gar nicht irgendwie böse klingen. Ich denke einfach, dass dort viel vertan wurde und man sich hätte bündeln müssen als Mannschaften und nie 10 Frauenmannschaften, sondern halt vielleicht 3 oder so, um dort einfach in den Vereinen besser aufgestellt zu sein. Gerade Johannstadt, die kämpfen ja auch um jedes Mädchen, was da Fußball spielt. Sieht wahrscheinlich überall so aus. Und ja, auch im Nachwuchsbereich sieht man das ja inzwischen. Ne? Dann schließen sich da dort 2 Mannschaften zusammen, dort 2 Mannschaften, die machen Spielgemeinschaften. In unserer B-Jugend ist das so, dass die teilweise Neunerfeld spielen. Ja, das ist halt nie wirklich zielführend.
Steve, habt ihr da Scouts oder so, die ihr manchmal dort auf anderen Sportplätzen rumschickt, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwas vielleicht perspektivisch mal sein könnte? Oder wie läuft das da bei euch genau?
Ja, wir schauen uns schon auch mal ein anderes Fußballspiel an. Aber in der Regel kennt man die Damen, die Fußball spielen und die jungen Talente hier in Dresden. Das Scouting fängt ja nicht erst im Frauenbereich an, sondern schon viel, viel eher. Da haben wir auch zum Glück sehr viele fleißige Ehrenamtler bei uns im Verein, die dort pausenlos Spiele anschauen, die auch in Schulen gehen, Projekte unterstützen und Mädchen für den Fußball begeistern wollen. Aber ich denke, grundlegend muss halt strukturell was geschaffen werden hier in Dresden, aber auch in Sachsen. Da gehört der Sächsische Fußballverband dazu. Es kann ja nicht sein, wie Kattel es gerade sagte, dass wir Neuner spielen in der B-Jugend und dann sollen die später Regionalliga spielen gegen potenzielle Bundesligaspielerinnen. Und da ist letztendlich strukturell was zu schaffen. Da ist der Verband gefragt, da sind die Vereine gefragt, wir als Fortuna gefragt, weil wir das Leuchtschiff hier in Dresden sind. Aber am Ende geht es nur gemeinsam. Also ich denke, wir dürfen uns als Fortuna nie über andere Vereine stellen, sondern wir müssen versuchen, denen Kraft zu geben, die zu unterstützen. Und dann geht es auch nur gemeinsam. Und da muss natürlich auch der Verband mit an den Tisch, die vielleicht auch mal Mut haben, klare Strukturen zu schaffen und das halt nie 4 Altersklassen eine bilden, 4 Jahrgänge, sondern dass man halt klar sagt, zwei Jahrgänge, wie es auch beim Herrenfußball oder im Jugendfußball ist, bilden die eine Altersklasse und dann spielen halt Spielerinnen gegeneinander, die maximal 2 Jahre auseinander sind und die 4 Jahre auseinander. Und die spielen halt ab der B-Jugend oder ab der C-Jugend 11 gegen 11 und nie 9 gegen 9, die andere Woche 11 gegen 11, dann mal wieder 8 gegen 8 Kleinfeld. Sondern es bedarf halt klarer Strukturen, damit man auch erfolgreich arbeiten kann.
Okay, lasst uns nochmal zu einem anderen Thema kommen, die berühmte Equal Pay-Debatte. Da war ja mal eine Zeit lang das in der Rede, dass da die Frauen doch ein bisschen mehr an Gehalt bekommen sollen wie die Männer, dass es sich doch zumindest ein bisschen angleichen soll. Als Bundesliga-Top-Profi verdient man ja wohl bei den Frauen eine 5-stellige Summe, habe ich mir sagen lassen. Es gibt aber auch natürlich viele, die offenbar, wenn überhaupt, nur Fahrtkosten bekommen. Das ist natürlich jetzt nicht sonderlich viel. Jetzt spielt ja bei einem Drittligisten oder du spielst bei einem Drittligisten, Dynamo ist auch einer, da klafft da die Schere ganz schön auseinander. Würdest du dir da irgendwie wünschen oder was wäre wünschenswert, was wäre zugleich realistisch aus deiner Sicht, was man bekommen sollte oder könnte?
Ja, das ist schon schwierig. Also wir bekommen ja gar nichts. Wir machen das als Hobby, freizeitmäßig. Klar, man würde sich freuen, wenn man irgendwie eine Aufwandsentschädigung kriegen würde oder so. Aber ich denke, für uns in Dresden einfach nie realistisch ist, anhand fehlender Sponsorengelder und ja, Medienpräsenz. Ne? Also ich glaube, das ist ja so das Thema auch. Medienpräsenz ist größer geworden, hier in Dresden schon größer geworden, auch Bundesliga mit Live-Übertragung, aber ist halt nicht so groß wie beim Männerfußball. Darüber fließt ja auch sehr viel Geld.
Ist das überhaupt eine Debatte, die dem Frauenfußball nützen könnte am Ende oder schadet sie sogar vielleicht eher?
Ich denke schon, dass es eher schadet, weil man es ja irgendwie immer wieder in die Presse bringt und jede zweite Spielerin ja darauf rumreitet, dass sie mehr Geld verdienen möchten. Aber die Vereine können sich ja auch, also ja, die, wo Bundesliga-Vereine dahinterstehen, also Männer-Bundesliga-Vereine dahinterstehen, da ist vielleicht das Geld da. Aber es gibt ja auch noch genug Vereine, die nur den reinen Frauenfußball machen. Und ich denke, da ist es einfach auch schwer, Gehälter zu zahlen oder hohe Gehälter.
Wie siehst du das, Steve?
Ja, auf der einen Seite sollte man ja Sport betreiben, weil man aus Überzeugung das macht, weil man sein Hobby nachgeht. Na, klar, wer dann auf einem höheren Level spielt, der macht das professionell und soll damit auch Geld verdienen, wenn es möglich ist. Aber du hast vorhin die Kattel angesprochen, die Mädels bei uns, die zahlen ja sogar noch Mitgliedsbeitrag, damit die spielen dürfen. Und ich denke, das muss im Sport immer die größte Motivation sein, dass man das macht aus Eigenantrieb, weil man Bock hat auf den Sport, auf das Erlebnis, auch auf das Mannschaftsgefüge. Denn das macht ja auch Fußball aus, dass es eine Mannschaftssportart ist. Und das ganze Erlebnis ringsherum. Letztendlich muss man auch klar auch trotzdem sagen, im Profibereich, Vereine sind mittelständische Unternehmen mittlerweile oder auch größere, die riesen Umsätze machen. Und am Ende kann man nur das ausgeben, was man einnimmt. Und so offen muss man halt auch sein. Der Frauenfußball nimmt noch nicht so viel Geld ein wie der Herrenfußball. Und da wird deutlich mehr Geld verdient mit, also kann man auch mehr ausschütten. Man sollte eher drüber nachdenken, ob vielleicht der Herrenfußball überbezahlt ist, ob denn das nie einfach Ausmaße angenommen hat, die nie gesund sind. Denn ob nur am Ende jemand 1 Million verdient in der Bundesliga oder 20 Millionen und das über mehrere Jahre, ich denke, dem wird das nie wehtun, wenn er ein bisschen weniger verdient und dort ein Salary Cap ist. Ich denke, das ist der sinnvolle Ansatz. Und dann ist vielleicht auch Budget da, um mehr in Nachwuchs zu investieren oder in Frauenfußball zu investieren.
Ja, eine Frage hätte ich natürlich auch noch zu dem ganzen Thema allgemeine Profifußballer. Wie sehr verfolgt ihr eigentlich die Nationalmannschaft der Frauen?
Etwas. Also wenn jetzt Länderspiele sind und wir jetzt nie gerade Training haben, wenn es in der Woche ist, dann verfolge ich das schon, aber nie zu oft. Eher den Männerfußball.
Haben die diesmal bei Olympia eine Chance mit den Losen USA, Australien und dann noch eine afrikanische Mannschaft dazu? Wie beurteilst du das? Besser als letztes Mal?
Ich denke, es wird schwer, weil der internationale Fußball hat ganz schön aufgeholt und im Moment spielen die deutschen Frauen ja leider nicht den Fußball, den sie können. Bis Olympia ist noch ein bisschen Zeit. Vielleicht wird es ja doch noch.
Okay, ich habe auch noch ein paar Fragen. Ganz so einfach kommt ihr ja nicht davon, wie ihr dachtet. Was mir aufgefallen ist, bei euch im Verein, im Staff, ist eine Dame vertreten, der Rest sind Männer. Die Nationalmannschaft wird von Horst Rubisch trainiert, dem folgt Christian Wück. Da freuen wir uns, das ist Fachpersonal, aber auch das sind Männer. Die Frage ist, ist das für euch ein Armutszeugnis in euren Augen oder ist das völlig wurscht, ob Mann oder Frau euch trainieren, betreuen, betonen, ob die Nationalmannschaft einen Männertrainer hat? Wie seht ihr das? Du als Spielerin?
Also mir persönlich ist das vollkommen egal, ob da ein Mann oder eine Frau an der Linie steht oder ob im Staff da jetzt 3 Männer und 3 Frauen sind oder nur Männer. Stört mich gar nicht.
Steve? Dir ist sowieso wurscht wahrscheinlich.
Mich stört es natürlich gar nicht, ob ich einen Co-Trainer oder eine Co-Trainerin hätte. Mhm. Hauptsache die Mädels sind gut auf dem Platz. Ich denke aber, das wird sich auch ändern.
Ist es ein Armutszeugnis, weil die Frauen zu wenig Ellenbogen haben, weil sie sich nie bewerben? Oder ist es einfach noch Bewahren des Patriarchats, dass die Männer sagen, nee, Moment mal Mädels, mitspielen dürft ihr, aber den Rest machen wir?
Also ich denke, das wird sich einfach entwickeln. Der Profifußball bei den Frauen ist erst am Anfang in den Fußstapfen. Ne? Und da müssen sich erst Spielerinnen, Karrieren, Persönlichkeiten entwickeln, die wahrscheinlich auch dieses öffentliche, dieses Medieninteresse damit aufwachsen und lernen. Und dann kann man, glaube ich, auch erst in diesen Trainergeschäft einsteigen und ja, diese Aufgaben übernehmen. Und ich denke, das ist im Männerfußball schon viel mehr vorherrschend. Horst Rubisch hat eine tolle Fußballkarriere hingelegt, Christian Wück, Bundesligaspieler gewesen. Also das sind ja auch Persönlichkeiten, die schon viel erlebt haben. Und deswegen denke ich, wird es über kurz oder lang auch Bundestrainerin wieder geben. Es wird auch Trainerin im Profifußball bei Männern geben. Bei Union Berlin gibt es jetzt die erste Co-Trainerin, die aus Dresden stammt. Und kurz über lang wird das so werden. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Kattel irgendwann mal Trainerin wird bei Fortuna und dort ihre ersten Erfahrungen macht. Wir versuchen das in Dresden so umzusetzen, den Spielerinnen aus der ersten Frauen Patenschaften für die Nachwuchsmannschaften haben und dort als Co-Trainer mit tätig sind. Da haben wir jetzt aktuell 3 Spielerinnen, die das machen. Und das ist, denke ich, der richtige Weg. Und dann werden sich auch Trainerinnen für unsere erste Frauen entwickeln.
Du hast schon angesprochen, Marido Iseeta ist jetzt bei Union. Sie hat es ja schon so weit gebracht, dass man Fußballgöttin ruft. Also selbst die Union-Fans machen das sehr, sehr korrekt. Was mir aufgefallen ist, in dem Interview hat man sie nun alles Mögliche gefragt, wie immer. Und sie hat fast immer durchblicken lassen, es gab keine Vorurteile ihr gegenüber, man hat ihr Respekt gezollt, das fanden die meisten normal, dass sie das, was sie tut, auch tut. Haben wir ein Wahrnehmungsproblem? Ist der Frauenfußball am Ende in den Köpfen derer, die damit umgehen, schon weiter, als es teilweise in der Öffentlichkeit dargestellt wird?
Also ich denke, das Problem im Alltag bei unserer Mannschaft oder im Vereinsumfeld, die Fortuna kennen und zu unseren Spielen kommen, für die gibt es da keine Unterschiede. Es sind Sportlerinnen, es sind meine Sportlerinnen, es sind meine Spielerinnen und wir wollen es bestmöglich erreichen. Da geht es nie darum, welches Geschlecht man hat. Das ist, denke ich, da wirklich ein Thema für die breite Gesellschaft oder die Öffentlichkeit und vor allem Menschen, die sich vielleicht auch damit nie auseinandersetzen, die noch nie ein Spiel beim Frauenfußball besucht haben oder selber vielleicht nicht mal gekickt haben, muss man so klar sagen. Und es ist wahrscheinlich auch ein Problem in Verwaltungskreisen, wo Funktionäre arbeiten. Aber an der Basis, also man sieht es ja auch bei Nachwuchsmannschaften, da spielen Mädchen mit Jungs zusammen. Und es interessiert keinen, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist. Da geht es nur darum, spielen Ball rüber, ich ein Tor schießen kann oder verhindere mit mir, dass der Gegner ein Tor schießt. Es geht aufs Einfache, wenn man will, erfolgreich Sport betreiben.
Es gibt trotzdem Unterschiede. Das lässt sich jetzt nicht ganz leugnen. Ich bin ja nun selten in der Frauenkabine gewesen. Erste Frage, Kathleen, welche Tabus gibt es für einen Männertrainer in der Frauenkabine? Gibt es eine Zeit, wo es heißt, 10 Minuten vorm Spiel darf er nicht mehr rein oder 5 Minuten nach dem Spiel noch nicht rein?
Nein.
In der Pause anklopfen?
Also vorm Spiel kriegen wir eine Zeit gesagt, wann wir fertig sein müssen. Dann kommt der Steve meistens rein, verkündet Aufstellung und macht eine Ansprache. Und nach dem Spiel ist er dann eigentlich nicht mehr in der Kabine. Außer es gibt noch irgendwas zu sagen. Ansonsten, nö. Er klopft dann vorher an und dann sagen wir ihm Bescheid.
Brauchen Frauen länger vor oder nach dem Spiel, weil sie noch mal ins Bad müssen?
Ich denke ja.
Vor dem Spiel länger als nach dem Spiel? Aber wäre schick sein für den Wettkampf?
Ist schwierig. Ich glaube, nach dem Spiel länger.
Gibt es, viele Trainer neigen ja zu emotionalen Ansprachen. Thomas Tuchel nannte es jetzt Motivationsansprache, hat sich leider dabei einen Zeh gebrochen. Aber es ist bekannt, dass dann schon mal eine Tasche gegen die Tür poltert, dass ein Fuß irgendwo in der Kabinentür landet. Ist sowas als männlicher Trainer in der Frauenkabine vorstellbar, Steve?
Ja, auf alle Fälle.
Bist du so ein Typ, der dann schnell Zehen riskiert, Türen reparieren lassen muss nach der Ansprache?
Nee, ich muss schon in meinem Alter aufpassen, auf meine Gesundheit.
Ist schon soweit?
Es ist soweit, aber ich denke, das ist völlig egal, ob das eine Frauenkabine oder eine Männerkabine ist. Wenn es emotional zur Sache geht, geht es emotional zur Sache und da werden klare Worte ausgesprochen und da fliegt auch mal eine Flasche durch die Gegend.
Ist es so schlimm? Weinen dann Frauen auch mal, weil sie sich von dem Trainer also ungerecht behandelt fühlen? Frauen sind näher am Wasser als Männer, müssen wir uns nicht vormachen?
Das kann schon mal vorkommen, ja. Dass man da eine Trainer verdrückt.
Und gerät der Trainer manchmal in den Zickenalarm, wo er einfach nichts zu suchen hat, dass Spielerinnen was miteinander ausmachen müssen? Jungs hauen sich gleich auf die Klappe oder nehmen dann eine Sprache, die dort angemessen scheint. Bei Frauen gibt es ja manchmal Situationen, wo man als Mann aber einfach nur weggehen kann. Gibt es sowas?
Muss ich kurz überlegen. Ich glaube, inzwischen klären wir das eigentlich ganz gut untereinander. Da ist er eigentlich gar nicht mehr so im Beschuss mit drin.
Unter Beschuss. Danke.
Da traut sich einfach nie rein, wenn es soweit ist. Ist er ein Frauenversteher? Ist er Steven Frauenversteher? Oder einfach nur ein fachlich guter Trainer, der. Was willst du jetzt so sagen? Nehme ich zurück die Frage?
Nee, ich denke schon, ist ein fachlich guter Trainer, aber inzwischen über die Jahre ist er auch ein Frauenversteher geworden.
Er nimmt es zur Kenntnis. Sehr schön. Sehr schön. Aber was Frauen, sind bei euch Frauen als Schiedsrichterinnen unterwegs? Wenn ja, immer, meistens, ganz oft oder kaum oder selten oder nie?
Inzwischen sind viel Frauen unterwegs. Also die letzten Spiele haben uns immer Frauen gepfiffen und bis jetzt können wir uns da nie beklagen.
Komplettes Schiedsrichterteam dann aus Frauen oder pfeift eine Frau und Männer dürfen noch winken?
Genau, also meistens stehen Männer an der Linie oder Frauen, also das ist unterschiedlich.
Du spielst ja schon länger, du hast noch Männer, also durchgehend Männer auf dem Platz als Schiri sicher kennengelernt. Was ist der Unterschied? Kann man zum Mann eher mal sagen, sie Arsch?
Ich glaube, das kann man sich weder bei Frau noch Mann.
Man muss ein bisschen umschreiben, das ist schon klar.
Das ist unterschiedlich, also ich glaube, man kann zu beiden schon etwas unfreundlicher sein.
Wie ist es als Trainer? Männer untereinander klären das ja auch und da wird der Schiri mal rangepfiffen und angeblägt, also freundlich angesprochen. Mit einer Frauenschiedsrichterin, das geben wir selbst die Profis zu, geht man doch ganz anders um. Was macht der Männertrainer mit einer Frauenschiedsrichterin?
Wenn die Krütze pfeift, dann sage ich dir das.
Ja. Nö, ist ja aber freundlich.
Freundlich und bestimmt, wie ich das auch einem Mann sagen würde.
Gut, gab's. Sind Frauen als Schiedsrichterinnen eher mit Karten unterwegs, weil sie vielleicht beim Streiten nicht so drauf sind wie Männerschiris, die auch gerne mal den Zoff suchen scheinbar?
Ich glaube, das ist egal, wer da pfeift, ob Frau oder Mann.
Ihr habt keine rote Karte bis jetzt, keine gelb-rote und relativ wenig gelbe. Ist das ein gutes Zeichen, weil ihr total sympathisch seid, ein nettes Team, leider dafür auch mit Gegentoren bestraft werden? Oder ist das eigentlich kein gutes Zeichen, weil dem so ist?
Natürlich sind wir ein nettes Team. Also, nee, Spaß, also.
Ja, der Trainer guckt komisch. Er scheint es anders zu empfinden. Nein, aber es ist ja wirklich die Frage, ne? Setzt man mal ein Zeichen, geht man mal körperlich robust zur Sache oder macht man das nicht und wird dann auch bestraft dafür?
Ich denke schon, in der Hinrunde waren wir noch zu lieb. Also, da haben wir weniger Zweikämpfe geführt. Die letzten Spiele schon besser. Und ich denke, da kommt in der Rückrunde die eine oder andere Karte noch dazu.
Können wir uns auf Karten freuen? Ich freue mich. Nein, wenn es der Sache dient. Und wie gesagt, es gibt ja Foul und Foul. Ne? Ist meine Wahrnehmung richtig, dass der Frauenfußball härter geworden ist? Also wir reden jetzt mal von allen Ligen, dass man feststellt, es wird vermännlicht. Man geht nach dem Foul auch mal weg und guckt böse, anstatt die Hand zu geben, was früher normal war. Oder man foult anders als früher, als man sich noch entschuldigt hat, weil man doch aus Versehen den Fuß getroffen hat. Habt ihr das Gefühl, es ist härter geworden und ein bisschen auch weniger schön?
Ich denke schon, das Zweikampfverhalten hat sich geändert, ist härter geworden, aber persönlich habe ich es noch nie festgestellt, dass man sich nie entschuldigt hat nach einem Foul oder so. Aber bei anderen Mannschaften oder im Fernsehen, bei Bundesligamannschaften hat man es schon ab und zu gesehen, ja.
Staunt man, ne? Ist das Verhältnis von Frauen auf dem Platz untereinander ein anderes? Also auch zum Gegner quatscht man auch mal mehr oder ist nett zueinander? Oder ist dann so, bei Männern ist Macho-Gehabe, ne? Der Verteidiger geht hin und sagt, der Stürmer wird es bereuen heute und der Stürmer sagt, dem Verteidiger zeige ich es. Ist das bei Frauen auch so kultiviert?
Ich kann es jetzt nur, ja nur von unserer Liga sehen oder von unserer Mannschaft. Da gibt es schon mal das ein oder andere Wort mit der Gegenspielerin. Nette Wort auch, da wird sich auch mal kurz unterhalten.
Siezige?
Nee, sowas nie. Also ich denke, nee, schon nett. Also wirklich mal kurz ein Plausch. Manchmal kennt man sich ja schon ein paar Jahre und wird der Trainer nicht gerne hören, aber ja, dann wechselt man mit der Gegenspielerin das ein oder andere Wort.
Dürfen Spielerinnen quatschen auf dem Platz, Steve, oder siehst du das nicht gerne, weil sie abgelenkt sind?
Die kann quatschen, solange sie Leistung bringen. Das ist das Entscheidende.
Das ist schön.
Wenn Kattel viel quatscht und dabei viel rennt und Tore schießt und hinten keine reinkriegt, kann die von mir aus die ganze Zeit quatschen, solange sie mit mir nicht quatscht.
Wenn die Kondition reicht zum Laufen und Quatschen, ist das, hast du einen guten Job gemacht als Trainer, ne? Mal deutlich ansprechen hier.
Dann haben wir die Sprints mit Quatschen genügend gemacht.
Wie viele Zuschauer kommen bei euch so zu einem Heimspiel? Oder generell zum Spiel, auch gerne auswärts?
Also zum Heimspiel bei uns in Dresden, wir haben im Schnitt, glaube ich, 80 Zuschauer. Wenn es gut läuft, haben wir mal über 100, so an die 200 Zuschauer ran. Wir haben auch schon vor 40 gespielt.
Sind es überwiegend Verwandte, Freunde, die Männer oder kommen dann auch so die Männer, die sowieso in der Zeit nichts zu tun haben? Das Bier war günstig und das Wetter ist schön. Die dann aus irgendeinem Grund dort auftauchen? Oder ist es beim Frauenfußball wirklich so ein ähnliches familiäres Verhältnis, Fans, Mannschaft?
Ja, also zum Großteil ist es schon Familie, Freunde, Bekannte, die da zuschauen kommen. Also klar verirrt sich auch mal der ein oder andere, den das interessiert, aber im Großteil schon so Familie.
Mhm. Gibt es Zuschauer, die kommen, um dummes Zeug zu labern oder auf einen Trikottausch warten oder irgendwie was reinrufen müssen, wo man sich wundert, wo er das hergeholt hat?
Habe ich bis jetzt tatsächlich noch nie mitgekriegt, nee.
Was ja auch gut so ist, ne?
Das ist gut so, aber es gibt auch bei uns komische Zuschauer.
Ja, man staunt ja, was ja selbst in den unteren Ligen schon unterwegs ist an Menschen, die Samstag, Sonntag, Vormittag einfach Zeit haben. Sagen wir mal so, einfach Zeit haben. Gut, bei Männern heißt es immer, es gibt einen DJ in der Kabine. Gibt es das bei euch auch schon oder ist das so eine Albernheit der oberen Ligen?
Nein, also bei uns gibt es auch einen DJ. Das hat die Lou inne und macht das auch sehr gut.
Was hört man da so? Ihr seid ja von der Altersspannweite ja auch 10, 15 Jahre auseinander. Der eine hört etwas ältere Musik, sag ich mal so, und die andere etwas jüngere Musik. Gibt es da so einen gemeinsamen Nenner? Wird vorher eine Wunschliste eingereicht? Oder müssen die einer tragen, was die anderen gerade mögen?
Wir haben eine Kabinen-Playlist und da kann jeder seine Wünsche hinzufügen und dann wird auch alles gespielt.
Schön. Darf der Trainer mitmachen bei sowas oder hat er Pech? Hat er auch schon mal einen Song gewünscht?
Ja, der darf sich auch einen Song wünschen.
Aber ob er gespielt wird, entscheiden ganz andere
Natürlich
Mächte. Wird er gespielt. Du hast vorhin gesagt, du guckst Männerfußball überwiegend. Ist generell der Männerfußball in der Frauenkabine ein größeres Thema als der Frauenfußball?
Unterschiedlich. Also wir haben auch viele Mädels, die da mehr den Frauenfußball verfolgen, gerade die Bundesliga und so. Aber ja, Männerfußball natürlich, man unterhält sich drüber, Bundesliga oder... Was jetzt hier in Dresden passiert bei Dynamo, ist schon immer ein Thema.
Hast du Lieblingsspieler?
Ja, spielen fast alle nicht mehr inzwischen. Zurzeit ist es gerade schwierig, weil meistens, wenn ich mir in Dresden einen Lieblingsspieler habe, wechselt er dann. Also habe ich dieses Jahr keinen. Nee. Die anderen haben alle aufgehört.
Kathleen, hast du eigentlich noch bei Dynamo deine Jahreskarte?
Die habe ich noch natürlich.
In welchem Block trifft man dich da an?
Im F3.
Okay, und dort so vom F3 runtergeguckt auf den Rasen bei den Spielen. Was sagst du so zu den Dynamos und ihrer Entwicklung in dieser Saison?
Schwierig. Ich denke, es ist eine gute Mannschaft, die es aber leider nicht schafft, konstant die Leistung abzurufen. Ich finde, dass die Jungs schon viele gute Spiele gemacht haben, auch in der Rückrunde schon und dann unglücklich verloren haben. Jetzt hatten sie wieder einige Spiele, wo es echt schlecht war, muss man auch mal so sagen. Aber ich denke und hoffe, dass sie es trotzdem schaffen, den Aufstieg. Weil ich denke, das haben sie sich verdient und der Kader ist einfach gut genug.
Kathleen, ich wollte nochmal zu deinem Auftritt im ZDF-Sportstudio zurückkommen. Wie haben denn damals deine Mitspielerinnen darauf reagiert, dass du bloß einen versenkt hast? Hast du danach nochmal geübt?
Geübt haben wir nie nochmal. hätte man vorher vielleicht machen sollen, was ja ein bisschen schwierig durch Corona war, durfte man ja leider nirgendwo trainieren. Nein, die haben sich gefreut und haben sich auch gefreut, dass ich wenigstens einmal getroffen habe.
Aber es war ja ganz toll, dass du überhaupt dort mal Werbung für den Dresdner Frauenfußball machen konntest. Wie kam es eigentlich dazu, zu der Einladung?
Ich hatte gegen Union Berlin in einem Testspiel ein Tor geschossen und das wurde eingereicht. Genau, dann habe ich eine Nachricht gekriegt, quasi, dass ich eingeladen bin zum Sportstudio und dann sind wir nach Mainz gefahren.
Die große Bühne. Die große Bühne hat nur auch Marie-Louise Eta betreten als Co-Trainerin bei Union. Gibt es noch Kontakt? Sie stammt ja auch aus eurem Verein.
Ja, sporadisch mal, also selten. Wir hatten schon immer mal wieder Kontakt zwischendurch. Haben ja tatsächlich sogar mal im DFB-Pokal gegeneinander gespielt. Und ja, und jetzt inzwischen über die Jahre weniger, aber ab und zu.
Was traust du ihr noch zu? Und die Frage allgemein, wann gibt's die erste Cheftrainerin in der Bundesliga?
Ich traue ihr schon sehr viel zu. Also ich denke, sie ist eine gute Trainerin und hat auch mit Union einen Verein, der da sehr offen für alles ist. Und ich denke, sie könnte schon eine werden, die dann irgendwann mal an der Seite als Cheftrainerin steht.
Sie hat ja in der Vergangenheit auch mal Mädchenfußballcamps angeboten bei euch auf der Wurzner. Da wird sie jetzt wahrscheinlich schwer Zeit finden in der Zukunft. Ist das auch eine Sache, die du vielleicht dir mal vorstellen könntest? Kleine Mädels mal zusammenzuholen und ihnen was zu zeigen?
Ja, vielleicht in der Zukunft mal. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber mal sehen, was da die Zukunft bringt.
Erstmal wünschen wir euch viel Erfolg für den Rest der Saison, dass dann am Ende richtig gefeiert werden kann. Und wir haben schon gehört, also wenn der Klassenerhalt dann in Sack und Tüten ist, dann kracht es auch richtig in der Kabine. Steve, hast du noch einen Wunsch? Willst du den Hörern noch was mit an die Hand geben?
Ja, neben den sportlichen Zielen, dass wir die Klasse halten, ist natürlich mein großer Wunsch, dass wir einen guten Nachfolger finden, der dann ab Sommer die Mädels weiter begleitet. Ich denke, es ist eine richtig tolle Aufgabe und kann dafür nur Werbung machen. Mir hat es die 6 Jahre bis jetzt und werden es auch bis zum Sommer, denke ich, sehr viel Freude machen. Die Zeit war wertvoll und war wunderbar. Und ich hoffe natürlich, dass da auch wieder jemand gibt, der für sich dort eine tolle Aufgabe findet und sich verwirklicht.
Das kann dich auch jeder fragen, der Interesse hat, wie das so im Alltag läuft. Du stehst zur Verfügung.
Natürlich, wenn da jemand neugierig ist, wie fleißig die Mädels sind im Training oder ob es doch Zickenkrieg ist, aber den gibt's nie, sondern das sind wirklich tolle Sportlerinnen, der kann natürlich auch nachfragen und ich bin gern auskunftsfreudig.
Dann viel Glück.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge und ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren beiden Gästen. Danke, Kathleen Freude.
Dankeschön, wir freuen uns, dass wir hier sein durften.
Und ich danke Ihrem Trainer, Steve Maschig.
Herzlichen Dank für die Gelegenheit, über Frauenfußball sprechen zu dürfen.
Ja, und wenn es noch Fragen gibt zum Frauenfußball oder Fragen, die wir übermitteln sollen oder Interesse oder Hinweise, Anregungen zum Frauenfußball, kein Thema. Schickt uns eure Infos, Fragen, Geschichten an pressing@dnn.de. Ich sage danke, Stefan.
Danke, Jochen.
Danke, Mario.
Pressing, der DNN Fußball Talk.